ich hatte eine Trennung, in der es mir nicht gut ging, hatte aber gar keine Zeit zu trauern, weil ich ja wieder funktionieren musste für den Sport. So, andere nehmen sich dann vielleicht Urlaub und ziehen sich die Decke über den Kopf oder verreisen. In meinem Fall war das dann so, du musst funktionieren. Letztendlich ist es ja mein Job. Ich werde dafür bezahlt und ich muss es ja machen. Das ist dann echt schwierig, immer zu funktionieren. Irgendwann sagt die Birne einfach, ich bin echt erschöpft von allem.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist die erste Folge zum Thema Kann man seinen Kummer lieben? Es geht um Liebeskummer und alles drumherum. Da kommen wir gleich dazu. Natürlich habe ich wie immer jemanden zu Gast. Sie ist 1991 geboren. Sie ist Fußballprofi, seit 2016 Nationalspielerin und spielt aktuell für den Eintracht Frankfurt. Zuvor gewann sie mit dem VfL Wolfsburg sowohl die Meisterschaft als auch den DFB-Pokal. Ich persönlich verstehe eher weniger von Fußball, aber selbst ich weiß, dass das echt sehr, sehr beeindruckend ist. Sie setzt sich als Vorbild für Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund im Fußball, insbesondere im Irak, ein. Und in dem Zusammenhang unterstützt sie zum Beispiel Scoring Girls, das ist die Organisation von Tuba Tekkal. Und sie macht neben ihrer Fußballkarriere mal eben auch noch eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen, aber das macht sie mal schön selber. Herzlich willkommen, Sarah Dorsun.
Hallo, schön hier zu sein. Schön, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was von mir erzählen kann.
Ja, wir freuen uns darauf. Was machst du denn gerade? Wie sieht denn gerade dein Alltag aus? Wo bist du und wie läuft's?
Ja, wir hatten gestern Regeneration, Behandlung nach dem Spiel am Samstag. Und meistens bin ich dann am freien Tag zu Hause bei der Familie in Düsseldorf. Ich weiß, als gebürtige Kölnerin, es ist immer, geht das schwer von meinen Lippen, das zu sagen. Aber mittlerweile wohnt die Familie eben in Düsseldorf, sodass ich dann jetzt an dem freien Tag zu Hause zu Besuch bin. Genau, und jetzt habe ich hier mein eigenes Zimmer, sitze gerade hier ganz gemütlich. Peanut ist im Hintergrund, liegt im Bett. Also an meinen freien Tagen bin ich dann meistens zu Hause bei der Familie, treffe mich gleich mit einer Freundin in Köln, gehe Kaffee trinken. Ja, so sehen dann meine freien Tage meistens aus.
Okay, für alle, die jetzt nicht völlig im Sarah Dorsun Game sind, Peanut. Peanut ist dein Hund.
Peanut ist genau meine Hündin.
Deine Hündin,
eigentlich,
ah, okay.
Wenn man meinen Namen hört, dann verbindet man eigentlich auch direkt Peanut damit. Also mittlerweile weiß ich gar nicht, ob die Leute sich mehr freuen, Peanut zu sehen oder mich. Ist aber völlig in Ordnung. Also uns gibt es immer nur im Doppelpack. Und ja, Peanut ist meine Hündin und meine bessere Hälfte.
Okay, alles klar. Ja, wenn du sie gleich in der Einleitung erwähnst, dann muss das was bedeuten.
Ne?
So, wenn sie da schon ihren Platz findet. Und wer dir folgt auf Instagram und so, ist eh im Bilde, welche Rolle Peanut spielt. Nochmal kurz, Düsseldorf, Köln, also das gibt es tatsächlich, diesen Twist, ne?
Gibt es tatsächlich, leider. Ich weiß, auch das darf ich nicht sagen, Düsseldorf ist eine schöne Stadt. Aber als Kölnerin, das ist anders. Die Menschen sind anders. Ich hoffe, jetzt sage ich nichts Falsches. Aber ich bin so eine rheinische Frohnatur. Und ja, ich liebe Köln. Und als ich dann erfahren habe, dass es die Familie Richtung Düsseldorf zieht und ich dann immer weiter weg aus Köln muss, wurde ich von meinen Freundinnen auch schon ein bisschen kritisch begutachtet. Aber ich glaube, mittlerweile verkraften wir es alle ganz gut.
Okay, na, dann streuen wir nicht noch mehr Salz in die Wunde.
Nein.
Sagen wir so, mir als gebürtigen Berliner ist sowieso alles, was nicht Berlin ist, ist also Westdeutschland. Weißt du alles? So, ich bin wirklich noch zu Mauerzeiten geboren und als Westberliner kennt man eigentlich nur Berlin und Westdeutschland. Das ist so eine graue Masse, das kann man auch gar nicht differenzieren. Da gibt es auch keinen Norden und Süden und Ost und West, sondern es ist einfach alles der Rest.
So. Ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, mal so.
Mal so, mal so.
Mal so, mal so, genau. Sarah, ich hab letztes Jahr einen Film gemacht über Julia Gwynne, die du natürlich auch gut kennst. Und ich fand es so krass, zu sehen, wie hart ihr durchgetaktet seid. Also und wie groß diese Abhängigkeit ist von so, wenn das nächste Spiel so und so ausgeht, dann spielen die als nächstes gegen die. Das heißt, für meinen Spielplan, ich muss dann da und da sein. Und das sind ja wahnsinnig viele Abhängigkeiten und man ist immer auch ganz schön so on hold, oder?
Total. Also ich glaube, diese Fußball-Bubble ist eine eigene Bubble, ist eine eigene Welt für sich. Wenn man mit Leuten über Fußball spricht, die wirklich gar keine Ahnung haben, ist es total schwer, den Überblick zu behalten. Es gibt Ligaspiele, Pokalspiele, Champions-League-Spiele, dann gibt es die Abstellungsperioden der Nationalmannschaft, Trainingszeiten, Regenerationszeiten. Also das ist so komplex alles. Und Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben, sagen jedes Mal, okay, ich dachte, du bist da 1,5 Stunden vorher nur auf dem Trainingsplatz und das war's. Und so sieht dann dein Alltag aus. Ist aber nicht so. Also das ist ja so breit gefächert und auch wirklich viel Arbeit. Also 4-5 Stunden sind wir mindestens immer am Platz, jeden Tag. Unsere Woche geht ja nicht von Montag bis Freitag, sondern bis Sonntag. Wochenenden haben wir nie frei. Ist alles durchgetaktet, alles geplant und ja, wenig Freizeit. Deswegen denken Leute immer, ach ja, super, du hast ja so viel Zeit, du kannst ja alles machen, wie du möchtest. Das ist tatsächlich wirklich gar nicht so.
Mhm. Bist du eine Person, der das eher hilft, diese Struktur und die das genießt, dass klar ist, hey, so und so sieht meine Woche aus? Oder bist du eine Person, die sagt so, oh, mir fehlt da so ein bisschen an Freiraum?
Ja, ich bin schon ein sehr durchgetakteter Mensch in meinem privaten Leben, auch ein sehr ordentlicher Mensch. Also das spiegelt sich schon in meinem Alltag sehr wider, aber gleichzeitig bin ich schon ein Freigeist. Also ich mache gerne einfach die Sachen, worauf ich Lust habe. Bin ein super spontaner Mensch und dann finde ich es total schwer, wenn man mich in irgendwas reinpressen will, wo ich nicht ganz perfekt reinpasse und man ist einfach die ganze Zeit fremdbestimmt. Also vor allem in den Zeiten mit der Nationalmannschaft. Wir haben den Tagesplan, da wird entschieden, wann du zum Frühstück gehst, wann du Mittagessen hast, wann du Abendessen hast, wann Besprechung ist, wann Trainingszeiten ist. Also diese 9 Tage sind jeden Tag durchgetaktet und komplett fremdbestimmt. Und so sieht es dann meistens im Alltag auch aus. Wenn wir jetzt heute einen trainingsfreien Tag haben, dann weiß ich, oh, am Wochenende steht wieder ein hartes Spiel an. Ich kann heute nicht Rambazamba machen und einfach, ja, alles andere mal drumherum vergessen. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich schon ein sehr durchgetakteter Mensch in meinem privaten Leben bin, aber gleichzeitig auch ein totaler Freigeist.
Hm. Okay, also von beiden so ein bisschen.
Ja.
Auch trotz der Durchtaktung, hattest du ein Highlight in der zurückliegenden Woche? Wir haben ja hier unser Highlight der Woche, das wir immer austauschen. Fällt dir dazu was ein, was dir in Erinnerung geblieben ist, positiv?
Ja, doch. Ich habe ja eingangs Peanut erwähnt und wir waren jetzt mit der Nationalmannschaft 9 Tage unterwegs. Vorher haben wir in München unser Auswärtsspiel gehabt. Ich bin jetzt seit Mittwoch wieder zu Hause, hatten aber dann direkt freitags die Auswärtsfahrt nach Leverkusen, sodass ich dann Samstagabend erst wieder da war. Und jetzt nach 14 Tagen habe ich dann gestern Peanut bei meinen Freundinnen geholt und das ist dann für mich schon echt immer ein Highlight. Also wenn ich dann zu Hause in meiner eigenen Wohnung bin, ohne dieses kleine vierbeinige Etwas, da fehlt mir sogar, dass man mich anglotzt, wenn ich was esse, wo sie mich sonst eigentlich immer total nervt und da geiert sie und selbst das Geiern hat mir gefehlt. Deswegen war das gestern mein Highlight, dass ich ja Peanut wieder bei mir habe.
Oh, voll schön. Wie lange lebt ihr denn schon zusammen?
Seit fast 10 Jahren.
Oh,
also ich hab sie mit 9 Wochen bekommen. Da war ich auch 22 Jahre alt. Und ja, jetzt im Juli wird sie 10. Und bei allem, was man so erlebt hat in diesen letzten 10 Jahren, war halt Peanut etwas sehr Konstantes in meinem Leben.
Ja, klar. Das verbindet natürlich total. Das ist echt eine lange Zeit. Mein Wochenhighlight ist frisch bezogene Bettwäsche. ich weiß nicht. Also das Bett zu beziehen ist eine der nervigsten Angelegenheiten überhaupt, oder?
So, ja.
Ich kenne auch echt niemanden, der das gut findet. Es ist auch, ich glaube, es gibt unterschiedliche Techniken. Ich wollte es immer mal auf YouTube nachschauen, ob ich mich einfach besonders doof anstelle. Ich finde es echt anstrengend, aber der Lohn ist so riesig.
Ja, der ist riesig.
Oder? Ich liebe es.
Ja, also, bei mir ist es so, dass ich eine 2,40 Meter mal 2,20 Meter Bettdecke habe. Und man spannt dann ja immer verkehrt herum, spannt man ja das Bett, also dass man dann die Ecken packt und dann dreht. Ich habe gar nicht die Spannweite mit meinen Armen, dass ich schon fast immer Muskelkater in meinem Rücken kriege. Und dann kommt dazu, wenn man helle oder weiße Bettwäsche hat, dann sehe ich die Naht nicht immer. Also ich bin dann da am Überlegen, okay, ist das jetzt die richtige Seite, ist das die falsche Seite? Dann schaffe ich es mit Mühe und Not, dieses Bett zu beziehen und sehe, ich habe es falsch rumgemacht.
Und mal zur Bettwäsche, wo schwer zu identifizieren ist. Ist das jetzt innen oder ist das außen? Wie ist denn das gemeint? Ich vergesse es dann auch immer. So, also ich brauche auch eine Weile, um das überhaupt erstmal rauszufinden. Aber auch ein Trick, den ich anwende, ist morgens es zu beziehen. So, weil da hat man es hinter sich, so das Nervige. Und am Abend habe ich es dann schon wieder vergessen, dass ich es bezogen habe. Und dann ist die Freude umso größer. Weißt du, dann lege ich mich ins Bett und denke so, oh ja, stimmt ja. Ist ja frisch bezogen, voll cool. Und dann schlafe ich sofort ein.
Stimmt, da geht man nicht genervt ins Bett.
Ja, genau. Aber jetzt hast du gerade schon erzählt, so die Phase, wenn du eine Phase hast, wo du nicht mit Peanut zusammen bist und wie groß die Freude ist, wenn du dann halt eben zurückkommst und sie wieder siehst, was verbindest du persönlich am meisten mit dem Begriff Trennung? Weil wir so über Liebeskummer reden und über alles, was da in Verbindung steht, was kommt dir als erstes in Sinn bei dem Begriff Trennung?
Ja, Trennung ist etwas, was ich eigentlich nicht mag. Etwas, was mir ja dann weggenommen wird, egal in welcher Hinsicht, ob es dann jetzt wie mit Peanut ist, dass ich sie abgeben muss, oder wenn ich hier zu Hause bei meinem Neffen bin, mich von ihm trennen muss, jetzt gar nicht in Bezug auf Beziehungen, sondern das ist ja etwas, was ich eigentlich nicht machen möchte, aber es in dem Fall machen muss, was mich dann auch traurig macht, wo ich aber dann weiß, okay, es kommt ja wieder zurück. Und in dem Kontext verstehe ich dann immer Trennung, dass es etwas ist, was ich eigentlich gar nicht möchte, was aber manchmal dazugehört.
Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du einen Verein wechselst, dann wechselt man damit ja auch den Wohnort. Also das ist ja, mit einem Schritt ist es ja eine Riesenumstellung. Also du lässt wahrscheinlich Freundschaften zurück oder klar, die können weiter bestehen, aber zumindest die Nähe zu Freunden. Du musst dich irgendwo neu einleben, du hast neue Mitspielerinnen. Was gibt es denn für einen Umgang damit? Also ich stelle mir das wirklich als sehr großen Einschnitt vor.
Ja, ich bin mit 16 ja schon von zu Hause weggezogen, um ins Sportinternat zu ziehen. Und das war dann das erste Mal für mich, dass ich weg von zu Hause bin, weg von meinen Freundinnen bin, die Schule gewechselt habe. Und da hat man dann schon Ängste. Wie kommt man in der Schule an bei den neuen Mitschülern und Mitschülerinnen? Wie kommt man im Team an? In dem Fall habe ich im Internat gewohnt. Wie schaffe ich das überhaupt als 16-jähriges Mädchen? Die größte Angst meines Papas war immer, dass ich nichts zu essen bekomme, weil er nicht wusste, dass man halt dort für uns kocht.
Oh.
Und dass ich als jüngste von uns drei Kindern in seinen Augen am wenigsten alleine überlebensfähig war, was Essen angeht oder selber Kochen angeht. Und konnte ich dann ganz schnell widerlegen, dass ich auch dort ernährt werde. Das war kein Problem.
Ich habe Fotos geschickt.
Aber ja, und er kam. Ich habe in Wattenscheid gelebt. Das war eine Stunde weg von Köln, Stunde 15. Und alle zwei Wochen kam er mit einem riesen Einkauf für mich, als wenn ich nicht selber hätte einkaufen gehen können. Hat er immer meinen zweiwöchigen Einkauf gemacht, wirklich mit 4 Tüten kam er dann an und ist danach wieder nach Hause gefahren. So viel dazu.
Das ist Elternliebe.
Ja, oder das Vertrauen, wenige Vertrauen in mich.
Nee, ist Elternliebe.
ja, und dann mit 18, ich war ja gerade erst 1,5 Jahre dort im Internat, hatte ich ein Angebot aus Bad Neuenahr, aus der ersten Bundesligamannschaft. Und dann denkt man sich, boah, ich bin doch gerade erst hierher gezogen, ich will eigentlich mein Abitur hier machen. Aber erste Bundesliga, ach komm, ziehst du wieder um. Okay, dann mit 18 nach Bad Neuenahr gezogen, mein Abitur dort gemacht. Mit 20 kriege ich das Angebot aus Potsdam. Jetzt habe ich ja wieder nur 2,5 Jahre an einem Ort gewohnt. Ich fühle mich doch eigentlich wohl hier. Aber Potsdam, sind deutscher Meister geworden, das ist auch wieder cool. Ja, okay, dann komm, ziehst du nach Potsdam, hast einen 2-Jahres-Vertrag mit 21. Es war so schlimm, dass ich so Heimweh hatte. Es war so weit weg für mich von zu Hause. dass ich nach einem Jahr bereits gesagt habe, ich würde gerne wieder Richtung Heimat ziehen, ist mir dann doch zu weit weg. Also nach einem Jahr bin ich dann nach Essen gezogen. Wieder alles, ja, zurückgelassen. Ich meine, ich kenne es nicht anders, man gewöhnt sich dran. Aber es ist nicht einfach, vor allem mein Wechsel, der von mir aus kam, aber irgendwie auch dann nicht ganz so freiwillig, weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe in Wolfsburg zur Winterpause 2022. Ja, das war dann eine Entscheidung, wo ich sagte, du fühlst dich sehr wohl hier, hast alles, was du brauchst, hast tolle Nachbarn, tolle Mitspielerinnen, aber mental, gesundheitlich geht es dir hier mal gar nicht gut und da muss jetzt eine Veränderung stattfinden. Schaffst du das überhaupt, jetzt den Umzug zu machen? Dass dann wirklich so ein ganz harter Cut kam und ich im Januar 2022 nach Frankfurt gezogen bin. Womit ich ja eigentlich nicht gerechnet habe, dass das in so einer kurzen Zeit passiert.
Mhm. Was waren für dich so die Signale, wo du gemerkt hast, okay, das ist einfach hier nicht richtig. Ich fühle mich hier nicht, also ne, du hast gerade gesagt, irgendwie hast gemerkt, mental tut dir das nicht gut. Woran hast du das festgemacht?
Ja, für mich ist immer das Allerwichtigste in meiner Karriere gewesen oder immer noch, dass ich nicht nur als Fußballerin wahrgenommen werde, sondern auch als Mensch. Dass ich ja viel mehr bin als nur die Fußballerin. Und wenn da immer ein Gleichgewicht ist, dann kann man das alles immer ganz gut kompensieren. Wenn man weniger spielt oder weniger Aufmerksamkeit des Trainers bekommt, wie auch immer, in welcher Form. Aber ich habe mich in der Zeit auch als Mensch sehr in Frage gestellt, dadurch, dass ich auch sportlich einfach nicht mehr die Rolle gespielt habe. Es ist mir total schwer gefallen, diese Balance zu finden. Dass ich ja viel mehr bin als nur die Fußballerin. Und ja, es gab dann Momente, wo ich in einem vollen Raum war, mit ganz vielen Leuten, Mitspielerinnen, war die glücklichste Person überhaupt. Also ich total übertrieben, viel zu, nicht aufgesetzt, aber viel zu viel. Und bin dann zu Hause gewesen, bin so in ein richtiges Loch gefallen und saß einfach auf der Couch und habe angefangen zu weinen, weil ich mich so leer gefühlt habe, so ja wie eingefroren. Darüber zu sprechen, ist mir anfangs echt schwer gefallen. Mittlerweile kann ich das ganz gut. Aber das waren dann für mich die ersten Zeichen, wo ich einfach ja ein, zwei Stunden nur auf meiner Couch rumsaß, nichts gebacken bekommen habe, einfach todtraurig war. Und im nächsten Moment war ich aber wie die glücklichste Person auf der Welt. Also es war einfach das eine Extrem ins andere Extrem, wieder ins andere Extrem, dass ich dann für mich gesagt habe, boah, da muss jetzt was passieren, da muss eine Veränderung stattfinden, weil das ist auf Dauer nicht gesund.
Mhm. Das heißt, du hast gemerkt, dass du in bestimmten Situationen eher dich weiter gespielt hast, eher als dass du in dem Moment warst und ja. Eher eine Rolle eingenommen hast oder so. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau, total. So alles, was ich gefühlt habe, war relativ monoton. Es war nicht gespielt, das ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es war nicht das, wie es in mir drin eigentlich aussah. Also ich musste nach draußen gehen, ich musste die Mitspielerin sein, die immer zu 100% da ist, wann immer ich gebraucht werde. Gleichzeitig hatte ich aber gar keine Kraft, um irgendwas zu erfüllen oder irgendwelche Erwartungen gerecht zu werden. Und das habe ich dann einfach immer gemerkt, wenn ich dann alleine war oder auch selbst wenn Leute um mich herum waren, war ich dann, ich sage immer selbst von mir, ich bin dann wie so ein Schalentier und nur körperlich anwesend. Es war nicht so eine schöne Phase.
Und das hast du dann aber für dich selber erkannt oder ist auch jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, Sarah, ich merke irgendwie, was ist denn los? Oder hat dich jemand darauf angesprochen? Oder war das einfach was in dir selber stattgefunden hat?
Ich mache ganz, ganz, ganz viele Dinge mit mir selber aus und versuche auch immer, mich ganz genau zu verstehen, warum ich wie handle und wieso ich welche Dinge mache. Und dann zerpflücke ich mich immer so ein bisschen selber und versuche wirklich einfach gnadenlos ehrlich zu mir selbst zu sein. Und mache mich dann von mir selbst auch irgendwie ein Stück knackig. Und wenn ich das mache, dann merke ich erst, oh, ja, das macht ja irgendwie auch Sinn, warum du dich wie fühlst. Und dann fange ich an, mit der Familie darüber zu sprechen, mit meinen engsten Freundinnen darüber zu sprechen. Aber erst muss ich mich selbst verstehen, bevor ich einen riesen Fass aufmache wegen irgendwelchen Dingen. Und wenn ich spreche und wenn ich merke, dass Leute mir zuhören und mich nicht beurteilen, verurteilen, ja, dann fühle ich mich sicher und dann weiß ich, okay, gut, du kannst sprechen und das hilft dir sehr. Da haben mir meine Freundinnen und Familie schon echt geholfen in der Zeit.
Ja, voll cool, dass du so eine Leute, so eine Menschen um dich rum hast, denen du dich dann halt, nachdem du selber reflektiert hast, dann aber auch irgendwie halt öffnen kannst. Wie ist denn das, wenn du die Person jetzt nicht hättest, wie ist denn das in professionellen Sportvereinen? Gibt es da Anlaufstellen eigentlich, wo man sich hinwenden kann, wo man sagen kann, so hey, hört mal, irgendwie, puh, mir geht's gerade nicht so gut, mental, körperlich weiß man, wo man hingehen muss, aber mental, gibt es da inzwischen Anlaufstellen bei den Vereinen?
Ja, gibt es. Wir haben jetzt immer Teampsychologen, Teampsychologinnen hatten wir immer in den Teams. Bei mir ist das Problem, ich vertraue nicht so schnell, also recht oberflächlich ist das immer alles ganz gut, aber so richtig an mich rankommen können nur sehr wenige Menschen oder ich muss bereit dafür sein, mich auch wirklich zu öffnen. Sonst ist es immer recht oberflächlich, auch super schön, aber richtig diese Tiefe hat man bei mir nicht. Und da würde ich auch über bestimmte Themen nie mit Leuten sprechen. Und ich habe einfach schon viele Personen kommen und gehen gesehen, die dann irgendwelche Workshops anfangs der Saison mit uns gemacht haben, die dann gesagt haben, wir sind jetzt für euch zuständig, was auch immer ihr habt, was auch immer euch beschäftigt. Und als ich jünger war, habe ich dann über ein paar Sachen gesprochen und 4 Monate später waren die nicht mehr im Verein. Und dann gab es wieder neue PsychologInnen, was auch immer, Mentalcoaches, und die waren dann auch wieder weg. Und deswegen bin ich einfach, ja, ich nehme die Hilfe, die da ist, nicht immer in Anspruch. Andere Mitspielerinnen schon. Aber in meinem Fall sage ich, ja, da sind schon zu viele Menschen gekommen und gegangen, sodass ich sage, ich spreche dann mit Leuten, die abseits des Fußballs sind, die wirklich gar nichts mit dem Fußball zu tun haben und mich auch so vielleicht gar nicht kennen.
Okay, ja, genau, da hast du ja dann auch dein Netzwerk und das hat dann natürlich, wenn das im Freundeskreis ist oder sogar in der Familie, hat es natürlich eine andere Beständigkeit, als wenn es an den Verein gekoppelt ist. Klar, was haben denn, wenn du das teilen magst, was hat denn deine Familie, deine Freunde, was haben die denn damals gesagt? Haben die dich einfach in dem bestärkt, was du, nee, ich will gar nicht vorweggreifen, wie waren denn die Reaktionen, als du gesagt hast, Leute, muss euch mal was sagen?
Eigentlich waren sie geschockt oder ein bisschen sprachlos, weil man mich so in der Form eigentlich gar nicht kennt. Ich versuche immer im Leben was Positives aus allen Dingen zu sehen. So sehe ich auch wirklich das Leben, dass vielleicht mal was Schlechtes passieren muss, um Platz zu machen für was Besseres. Also in allem, was so passiert, versuche ich immer einen Grund zu sehen und ich versuche es zu verstehen. Nicht heute, nicht morgen passiert es das Gute, aber irgendwann macht es Sinn und ist jetzt so ein bisschen esoterisch, aber so versuche ich wirklich durchs Leben zu gehen und dann wirklich mal zu sagen, hey Leute, ich bin am Ende. Da passiert gerade was mit mir, was ich so in der Form nicht kenne. Ich merke, dass es mir nicht gut geht, dass das nicht körperlicher Natur ist, sondern wirklich vielmehr nur mein Kopf. Dann waren sie schon ja ein bisschen sprachlos, weil man das so von mir in der Form nicht erwartet hätte. Weil sie aber auch immer sagen, dass ja nach außen hin alles an mir abprallt, dass ich immer wirke wie ein sehr gefestigter Mensch, dass ich immer ganz genau weiß, was ich im Leben will und was ich nicht möchte. Dass ich, vor allem meine Geschwister sagen es mir, dass ich als Kind schon immer sehr stur war, aber auch gleichzeitig sehr geradlinig. Und deswegen war es erstmal sehr überraschend.
Und als sich dann gesetzt hat, die erste Überraschung, was kam dann für Rückmeldung?
Ja, ganz klar, dass man, was auch immer, ich habe das Wichtigste ist immer sofort sprechen. Und wenn es so die kleinsten banalen Dinge sind, egal was ich fühle, egal was ich erlebe, immer kommunizieren, immer sprechen und vor allem hat man mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine bin. Also diese Momente, wo ich dann alleine zum Beispiel zu Hause in Wolfsburg in meiner Wohnung saß, wo ich mich auch in einem Raum voller Menschen gesehen habe, aber immer mich immer sehr alleine gefühlt habe. Das hat man versucht, mir zu nehmen, sei es mit Nachrichten, sei es mit, komm, ich komme jetzt einfach vorbei und du bist nicht alleine, egal was du machst. Genau, und dann gab es ja den Wechsel nach Frankfurt, den ich ja dann auch nicht alleine machen musste, was mir enorm viel Kraft gegeben hat, wo ich gesagt habe, ne, das wird ein Neuanfang und du schaffst das. Und das war einfach cool.
Da bist du dann auch so aufgenommen worden, dass du auch gemerkt hast, es war die richtige Entscheidung für dich?
Zu 1000%. Ich glaube, wenn ich in Wolfsburg geblieben wäre, und das soll auch wirklich gar keine Kritik an irgendwelchen Menschen, Trainern, Mitspielerinnen sein, wirklich gar nicht. Es war einfach nur mein eigenes Empfinden. Und ich hatte eine super schöne Zeit in Wolfsburg, wo ich aber einfach irgendwann für mich gemerkt habe, mental geht es mir nicht gut. Und da möchte ich auch niemanden für verantwortlich machen. Also das wollte ich einfach so vorweg auch nochmal sagen. Aber tatsächlich war der Wechsel für mich nach Frankfurt zu 1000% die richtige Entscheidung und genau das, was ich machen musste. Ich habe mit Nico Arnautis einen Trainer, der mich anguckt und genau weiß, was ich fühle, was ich empfinde. Jetzt natürlich nicht immer zu 100%, aber der versteht mich. So, der guckt mich an und der weiß genau, okay, jetzt frage ich sie mal, was sie hat, oder jetzt ist der Moment, wo ich sie in Ruhe lasse. Und ja, mit 32 habe ich in Frankfurt nicht das Gefühl, dass ich irgendwem was beweisen muss, dass ich irgendjemandem gerecht werden muss. Man nimmt mich zu 100% so, wie ich bin, mit all meinen Macken. Und ich bin auch ein sehr anstrengender Mensch teilweise. Bin auch oft in Diskutierlaune und hinterfrage die Dinge. Also ich nehme nicht immer alles sofort hin. Aber gleichzeitig weiß ich einfach, was für ein respektvoller Umgang da beidseitig ist und auch von dem Team, wie gut ich aufgenommen wurde. Man hat mir direkt eine Rolle gegeben, die ich als Führungsspielerin sehr gerne annehmen wollte. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, das war die absolut richtige Entscheidung und es spiegelt sich auch in meiner Leistung wieder. Also Leute fragen sich, wie ich mit 32 so performen kann. Ich fühle mich einfach wohl und körperlich geht es mir gut. Mental ist es immer ein Auf und Ab. Also das geht ja jetzt nicht von heute auf morgen weg. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich sehr gefestigt in Frankfurt.
Voll gut. Das klingt echt sehr, sehr gut. Und ich kann mir, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen, also du hast ja mit Wolfsburg sportlich einiges erreicht und das verbindet ja und so. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was das für ein großer Schritt ist, dann zu sagen. Aber trotzdem fühlt es sich nicht richtig an und ich glaube, ich brauche eine Veränderung. Und umso schöner zu hören, dass sich das für dich als die richtige Entscheidung herausgestellt hat. Sarah, letztes Jahr, es gibt diese Doku-Reihe Born for This. Da gibt es die zweite Staffel. Und letztes Jahr hast du da erzählt in der einen Episode, da hast du von deiner Beziehungstrennung im November 22 gesprochen. Also nicht deine Vereinsbeziehungstrennung, sondern deine Liebesbeziehungstrennung. Kurz für diejenigen, die nicht im Bilde sind. Du warst seit 2021 mit Luise Schaaf liiert. Ich war die Gewinnerin bei Princess Charming, ein TV-Format, wer es nicht kennt. Und ihr habt euch dann nach einiger Zeit getrennt. Das kommt vor. Aber normalerweise schaut einem bei sowas dann nicht gefühlt die halbe Republik zu und schreibt drüber. So, und dann kommt auch noch jemand wie ich um die Ecke und will in einem Podcast auch drüber sprechen und so. Also ich habe dazu sehr viele Fragen, aber die wichtigste vorab, eine Beziehung und deren Ende sollte ja eigentlich was sein, wo man im Privaten mit umgehen kann. Und stattdessen wurde das bei euch und bei dir halt eben so in die Öffentlichkeit gezogen. Und wie hast du das erlebt damals?
Ja, ich meine, ich bin, seitdem ich 18 bin in der ersten Bundesliga, bin immer die Fußballerin gewesen. Seitdem ich 23 bin, Nationalspielerin. Also ich war jetzt, wenn man sich ein bisschen mit Fußball auskennt, nicht ganz unbekannt und stand da so ein Stück weit schon immer in der Öffentlichkeit. Hat dann jemanden kennengelernt, der durch eine Dating-Show auch sehr bekannt wurde und irgendwie fanden die Leute das total spannend, dass die Fußballerin und die Gewinnerin von Princess Charming zusammenkommen, dass das jetzt das Couple schlechthin ist. Und wir wollten eigentlich immer alles so ein bisschen privat halten und uns erstmal ganz normal kennenlernen, sind aber dann ja zusammen durch Köln gelaufen, auch noch in unserer Kennenlernphase, wo dann jemand sein Handy gezückt hat, der dann meine Ex-Partnerin kannte. Und das war dann online. Und ab dem Zeitpunkt habe ich so viele Nachrichten bekommen, ja, was ist denn das und hier und da. Und da waren wir ja selber noch gar nicht irgendwie im Klaren, was das mit uns überhaupt wird. Deswegen hat die Anfangsphase schon sehr in der Öffentlichkeit gestanden. Ich glaube, so irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dass wir ein Paar sind. Das war dann jetzt auch nicht mehr so ein Highlight. Gleichzeitig haben wir beide immer versucht, unser Privates so privat wie möglich zu halten. Natürlich haben wir dann auch Einblicke gegeben, was wir manchmal machen, aber es war trotzdem echt 1% nur von dem, wie unsere Beziehung letztendlich aussah und wie unser ganzer Alltag überhaupt aussah. Aber klar, dann gab es die Trennung. Man lädt nichts mehr auf Instagram hoch, auch wenn das eh schon wenig war, dass dann immer mehr Nachrichten kamen, private Nachrichten, auch unter meinen Posts. Ja, was ist denn da los? Man sieht nichts mehr, man hört nichts mehr. Und ich war ja eigentlich selber total fertig mit der Welt und todtraurig wegen der Trennung, dass ich eigentlich gesagt habe, ich will mich jetzt auch nicht damit auseinandersetzen. Und klar kann man dann auch sagen, du kannst ja auch Instagram einfach abschalten und ausmachen. Aber irgendwie ist es ja auch ein Stück, was zu mir dazugehört. Habe dann versucht, alles so gut es geht, ja, wegzuhalten. Und ja, dann in Köln war ich unterwegs mit Freundinnen und sehe dann, wie heimlich von mir Bilder gemacht werden von einer Freundin und von mir, weil es ja dann in dem Fall nicht meine Ex-Partnerin war, und habe dann gesehen, dass ein Video gemacht wurde, wo ich dann hingegangen bin und gesagt habe, sag mal, ja, aber das ist ja nicht deine Ex-Partnerin, also das ist nicht deine Freundin, warum bist du jetzt alleine mit der Person hier? Erstmal muss ich mich gar nicht rechtfertigen, mit wem ich überhaupt irgendwo bin. Ja, und dann kamen Personen zu mir, ja, was ist denn mit euch? Ihr seid so ein tolles Paar und ach nee, man sieht euch ja gar nicht mehr zusammen. Wo ich dann wirklich für mich gesagt habe, ich muss mich niemandem gegenüber rechtfertigen. Ich möchte aber, dass Klarheit ist, dass wir kein Paar mehr sind, ohne dass ich aber da was ganz Großes draus mache. Und das habe ich ja dann in diesem Instagram-Post bei mir auch so kommuniziert, dass Peanut und ich jetzt einfach nur noch aus uns, unser Rudel nur noch aus uns beiden besteht und dass ich dazu auch dann nicht mehr sagen möchte. Und klar gab es dann viele nette Nachrichten und das Leben geht weiter und hier und da, aber ich habe dann gemerkt, okay, man lässt mich in Ruhe. Mhm. Und dann war das Thema auch zum Glück beendet. Aber ja, man ist in der Öffentlichkeit, ist so ein Fluch und Segen zugleich, hat aber dann auch nicht immer die Möglichkeit, ja, Dinge erstmal für sich selber verarbeiten zu können.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, du musstest dir eigentlich erstmal so im öffentlichen Raum, musstest du erstmal so für Klarheit sorgen oder Platz schaffen, damit dann wahrscheinlich im ganz privaten Raum eine Verarbeitung stattfinden kann, oder? Ist da viel Zeit verstrichen oder hast du gemerkt, dass sich das gegenseitig in die Quere kommt?
Naja, muss ich ja theoretisch nicht. Wie ich ja gesagt habe, ich hätte ja auch Instagram einfach stumm schalten können, mich von der Plattform oder aus den sozialen Medien zurückziehen können. Aber dann hätte ich mir ja was genommen, was mir auch Spaß macht. Also ich habe ja, lasse ja gerne meine Community an bestimmten Sachen teilhaben, lade ja auch gerne Sachen hoch. Aber gleichzeitig muss ich mich auch niemandem gegenüber rechtfertigen. Also das ist so eine Balance, die man dann finden muss für sich, wie man sein Privatleben teilt und was man nicht teilt. Mhm. In dem Fall war es dann einfach so, nachdem es kommuniziert worden ist, meinerseits habe ich einfach gemerkt, okay, man hat Verständnis, Leute sind jetzt nicht mehr so neugierig und es ist okay. Ja, und dann gab es halt im April dieses Interview bei Born for This, was nochmal ein bisschen größer war, aber im Großen und Ganzen hat man das dann nicht mehr so sehr zum Thema gemacht, zum Glück.
Mhm. Okay. Wo kam der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, und jetzt geht's mal um, um uns oder in deinem Fall, jetzt geht es mal um mich und meine Verarbeitung mit dem Ereignis.
Ich war in der Winterpause im Urlaub mit meiner Schwägerin und mit meinem Neffen. Und das war eigentlich die Zeit, wo ich einfach mal nur runterfahren wollte, wo ich für mich selber mal meine Gedanken sortieren wollte und nicht wie dieser Vorfall, der sich vor dem Urlaub ereignet hat, oder die Vorfälle, wo Leute dann zu mir kamen, dass ich einfach ja nur für mich sein wollte. Und dann habe ich gemerkt, ich lade ein Bild hoch vom Pool und die ersten Nachrichten waren dann wieder, ja, wo ist denn ne, Person XY? Dann sage ich, boah, ich will das nicht mehr ins neue Jahr mitnehmen. Das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bleibt im alten Jahr. Im neuen Jahr möchte ich mich nicht mehr öffentlich damit auseinandersetzen müssen. Ich kommuniziere das so und dann ist es für mich im neuen Jahr, was die Aussagen angeht, was die Rechtfertigung angeht, ist das für mich kein Thema mehr. Das bleibt im alten Jahr, ist okay. Aber im neuen Jahr wissen die Leute Bescheid und jetzt bitte lasst mich auch in Ruhe.
Okay,
das war dann für mich der Punkt. Das nehme ich nicht mit ins neue Jahr. Das bleibt da.
Und das ist dir geglückt?
Es ist mir insofern geglückt, als dass die Leute mich dann, genervt ist auch das falsche Wort, weil das sind ja sehr liebe und sehr nette Kommentare oder auch sehr aufmerksame Nachrichten, die ich bekomme. Aber man hat dann respektiert, dass das dann doch sehr privat ist und ich da einfach auch nichts mehr zu sagen möchte. Und lasst mich bitte mit diesem Thema in Ruhe.
Mhm. Und ist das ein Tool, was du dir selber, wo du selber drauf gekommen bist? Oder hast du Ratschläge gehabt? Vielleicht Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder so, die gesagt haben, so hey, du musst irgendwo einen Punkt setzen und das abschließen? Oder wie war der Prozess dahin?
Meine Mama ist immer so ein bisschen esoterisch angehaucht gewesen, also auch mit Kaffeesatz lesen und allem und sich auseinandersetzen mit Dingen, sodass ich das als Kind schon immer sehr früh alles miterleben durfte, wo ich aber gesagt habe, geh mir weg mit dem Blödsinn, also ich will gar nicht wissen, was in meiner Zukunft passiert, weil nachher lasse ich mich wie du, wie meine Schwester noch davon beeinflussen, lernst jemanden kennen und auf einmal suche ich nur diese eine Person, die ich kennenlerne. Also ich wollte mich nie von solchen Dingen beeinflussen lassen, aber wir waren schon immer alle sehr reflektiert. Also so wurden wir, glaube ich, auch erzogen, dass nichts irgendwie im Leben selbstverständlich ist, dass man immer sehr dankbar sein soll, demütig sein soll und dass auch nichts ohne Grund passiert. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen, esoterisch angehaucht, ist auch das Falsche, aber ich hinterfrage viele Dinge und ich setze mich mit vielen Dingen auseinander. Und dass ich dann früher schon immer gesagt habe, an Silvester, ich hasse Böllern, ich habe Angst davor. Also ich finde es erstmal total sinnlos, dass man überhaupt was in die Luft knallen muss. Aber symbolisch habe ich früher, als ich jünger war, immer einen kleinen Böller genommen und dann gesagt, okay, all das Schlechte bleibt im letzten Jahr einfach zurück und symbolisch zünde ich das jetzt an und es explodiert. Deswegen habe ich das in der Vergangenheit schon immer so gemacht. Mhm. Und es heißt ja nicht, dass es mir ab dem Zeitpunkt, ab dem 1.1., hurra, hier bin ich, mir geht's super. So war es ja nicht. Ich habe mich ja immer noch mit allem auseinandergesetzt, auch gefühlsmäßig. Aber ich hatte den Druck von der Öffentlichkeit nicht mehr.
Mhm. Hey, voll guter Skill. Einfach mit einem Böller die Sachen
manchmal
wegspringen. Total gut.
Ja, das bleibt weg.
Genau, puff, weg. Sprengen das weg. So, das klingt nach einem sehr, sehr pragmatischen Umgang damit. Du hast es gerade schon angedeutet. Natürlich lässt sich trotzdem so das Emotionale nicht einfach halt dann irgendwie ausschalten irgendwie und umknipsen und dann ist es auf einmal weg. War das ein langer Prozess? Würdest du sagen, dass du das gut für dich hinbekommen hast oder denkst du rückblickend, das hätte ich irgendwie noch anders gehen können, da hätte es noch gute Ratschläge gebraucht. Wie ist das für dich?
Es war schon im Großen und Ganzen ein langer Prozess. Ohne dass ich da jetzt zu viel ins Detail gehe, weil umgekehrt würde ich es auch nicht wollen, dass man da zu sehr über die Beziehung spricht. Fakt ist aber, dass erst durch diese Beziehung habe ich mich ja der Welt irgendwie geoutet. In der Fußballbubble wusste das ja jede und jeder. Und ich hatte einfach ja fast 2 Jahre jemanden an meiner Seite, der mir sehr viel Kraft gegeben hat, jetzt unabhängig von Beziehungsproblemen oder wie gut eine Beziehung ist, sondern einfach nur der Fakt, dass da jemand ist, der mir echt viel Sicherheit gegeben hat, was bestimmte Themen angeht, was auch Themen angeht, über die ich vorher nicht gesprochen habe. Da wurde mir dann zugehört und auf einmal fängt man an zu reflektieren und macht seine Päckchen alle auf und der Rucksack wird immer leerer. Und das hatte ich einfach mit dieser Beziehung, wirklich jemanden, wo ich mich sehr sicher gefühlt habe, wo man über alles Mögliche sprechen konnte und wo ich dann einfach gesagt habe, boah, es ist Zeit, mich, wie ich bin, der Welt zu zeigen. Also dieses Interview von der ersten Staffel war ja so in der Form nie geplant. Ja, aber seitdem muss ich einfach sagen, bin ich sehr mit mir im Reinen. Also egal, wie das jetzt ist, und das sage ich auch sehr ehrlich, Trennungen passieren, es gehört dazu. Hier und da hätte man sich bestimmt andere Dinge gewünscht, aber das ist ja in jeder Beziehung normal und auch nach Trennungen, wie man miteinander umgeht. Aber ich werde für immer dankbar sein, dass da jemand an meiner Seite war, mit dem ich diesen Prozess anschieben konnte. Und das werde ich immer in meinem Herzen tragen, also egal, was ist.
Hey, voll schön. Das heißt, du trägst aus dieser Beziehung einfach was Positives mit dir mit, auch in die Zukunft, auch wenn die Beziehung selber gar nicht mehr existiert. Das ist sehr, sehr positiv.
Ja, ist ja nicht immer ganz so einfach, wenn noch viele Emotionen dabei sind, dann sieht man ja immer nur, ja, sehr eindimensional und aus der Emotion heraus. Und ich würde lügen, wenn es bei mir nicht auch so war. Also auch bei vergangenen Beziehungen, das ist jetzt nicht nur diese Beziehung, wo ich eine Trennung habe, auch in vergangenen Beziehungen ist man ja nach Trennungen immer erstmal so ein bisschen das und das und das und das und das und zeigt mit dem Finger. Und dann fängt man an, oh, vielleicht hast du auch nicht immer alles richtig gemacht. Fang auch mal bei dir an. Also ganz viel Selbstreflexion. Aber was ich mir immer im Herzen behalten möchte, sind wirklich bei allem, was war, bei allen Trennungen, mir das Gute der Person im Herzen zu halten, auch bei meinen vergangenen Beziehungen. Also ich versuche dann nicht, was ja dann oft nach Trennungen passiert, nur das Schlechte zu sehen. Ganz im Gegenteil, ich bin wirklich sehr dankbar, weil ich seitdem sehr mit mir im Reinen bin. Und das ist etwas, was man mir nie wieder nehmen kann. Und warum soll ich dann sowas Schönes nicht in meinem Herzen tragen?
Absolut. Das rückschauend sagen zu können, ist auf jeden Fall ganz, ganz besonders. Und ich bin mir sicher, so während des Prozesses gab es sicherlich Zeiten, wo du das irgendwie noch nicht konntest, wie auch.
Ja.
Also es ist ja, genau, ist ein Prozess. Was wären für dich so Signale, wo du sagst, okay, wow, ich bin jetzt den Herausforderungen, die sich mir stellen, nicht gewachsen, also egal welcher Art, also ein Vereinswechsel, ein Ortswechsel, eine Liebesbeziehung geht zu Ende, wo du sagst so, okay, du sagst, du bist eine Person, die viel mit sich selber ausmacht, aber bist du da schon mal in so Grenzbereiche gekommen, wo du denkst, oh, ich glaube, jetzt brauche ich einfach mal den Blick von außen, jetzt brauche ich mal jemanden, der mir da irgendwie professionell zur Seite steht. So.
Ja, erstmal, die letzten 2 Jahre habe ich ja angefangen, über mich zu sprechen, über bestimmte Themen zu sprechen, die nicht tabuisiert sind, aber über die Mitspielerinnen vielleicht auch nicht sprechen, denen es ähnlich geht, jetzt vielleicht nicht immer ganz so extrem. Aber für mich habe ich gesagt, okay, ich muss darüber sprechen, A, weil es mir gut tut und B, weil ich weiß, dass es ganz vielen anderen Personen auch nicht gut geht. Und wenn ich da als Vorbild gesehen werde, ist das schon mal wirklich viel wert für mich. Und klar mache ich mich ein Stück weit auch verletzlich und nackt. Und hier und da gab es dann auch schon Fragen, warum ich überhaupt so viel aus meinem Privaten erzähle. Dann sage ich, naja, so viel Privates ist es ja theoretisch nicht. Ihr kennt mich ja jetzt nicht besser. Ich sage nur, wie es mir teilweise geht und wie ich mich fühle. Und ihr nehmt euch was daraus. Und das ist ja das, was ihr daraus nehmt, das ist ja euch überlassen. Aber tatsächlich ist es so, wir hatten im Sommer die Weltmeisterschaft. Im Jahr zuvor war ja mein Wechsel und dann war es ganz knapp, ob ich überhaupt mit zur Europameisterschaft reise oder nicht. Ich habe mich am letzten Strohhalm so festgepackt an diesem letzten Kaderplatz, dass ich mitgenommen wurde. Also super emotional für mich. keine Sommerpause, es ging direkt weiter. Dann hatten wir die Weltmeisterschaft. Meine Situation war eine andere. Es war relativ früh klar, dass ich mit nach Australien reise. Wir haben immer unser Duo, was eingespielt ist, wo ich auch immer sage, ey, ich stelle mich hinten an. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Und das ist meine Position und meine Aufgabe. Und wenn ich aber dann mitkriege, dass mir noch jemand vorgezogen wird, dann hinterfrage ich es. Dann denke ich, okay, läuft gerade irgendwie ein bisschen was falsch, weil das ist ja nicht meine Rolle. Ich bin die Nummer drei theoretisch. Ich bin nicht die Nummer vier oder Nummer fünf. Und kurz vor dem Turnier war es dann tatsächlich so, dass ich gar nicht gespielt hätte. So wieder über die Medien und unsere Stamminnenverteidigerin war verletzt. Wer würde sie ersetzen? Und mein Name ist nicht gefallen. Es wäre ein anderer Name gewesen. Okay, leider hat sie sich, weil das wünscht man wirklich niemandem, im Abschlussspiel verletzt, sodass ich dann wieder auf Knopfdruck funktionieren musste, nachdem man mich vorher ja eigentlich wieder abgeschoben hat für das Team, musste ich wieder wie auf Knopfdruck sagen, alles klar, ich stehe in der Startelf bei einer Weltmeisterschaft, muss mal eben alles drumherum ausblenden, was vorher eigentlich wieder mit mir gemacht wurde, was nicht immer ganz so einfach ist. Also ich will mich auch nicht beschweren oder jetzt hier Mitleid bekommen, aber auf Knopfdruck zu funktionieren und seine Leistung zu bringen und alles drumherum auszublenden, ist nicht immer ganz so einfach. Und ich hatte so eine Wut im Bauch, dass ich gesagt habe, boah, jetzt zeige ich es euch allen. Und dann ist das Eröffnungsspiel echt super gewesen für mich. Mehr als gut. Also ich habe nicht damit gerechnet. Das zweite Spiel gegen Kolumbien. Super erste Halbzeit gespielt. Also ich hole gerade ein bisschen aus, um es halt dann zu erklären, warum ich so weit aushole. Verletze mich im Spiel. Also ich spiele bis dahin, war ich mit einer der besten Spielerinnen bei uns. Verletze mich im Spiel, kriege die Info, dass ich zwei Wochen später vielleicht wieder spielen kann gegen Frankreich. Wir haben das letzte Gruppenspiel, wir scheiden aus dem Turnier aus. Ich kann nicht mehr helfen. Todtraurig, ruft mein Trainer an, wir haben 14 Tage frei und sagt, boah, Nico, du siehst mich jetzt 14 Tage nicht. Ich schnapp mir Peanut und flieg nach Mallorca. Dann sagt er, naja, da hast du ein Problem, du bist verletzt. Ich so, ach ja, die Verletzung habe ich ganz vergessen. Und wir brauchen dich ja wieder in Frankfurt. Ja, dann habe ich irgendwie aushandeln können, dass ich eine Woche frei habe. Aber einen Tag, nachdem ich wieder in Deutschland gelandet bin, hatte ich Reha. Also ich habe mich dann darum gekümmert, dass ich in Berlin Reha hatte. Also nicht Kopf abschalten, weg von Fußball. Einfach, ne? Dann war ich nach einer Woche wieder in Frankfurt. Aus meiner kleinen Verletzung wurde ein Muskelbündelriss, wo ich dann mehrere Wochen ausgefallen bin. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mich irgendjemand versteht, was da gerade in mir vorgeht, was dann los ist mit mir. Ich hatte keine einzige Sekunde Zeit, um alles für mich zu verarbeiten. Und dann gab es im Oktober den Moment, wo ich für mich gesagt habe, ich muss mal ganz dringend mit meinem Trainer sprechen, dass er mich aus allen Sachen rausholt, aus dem Training rausholt, aus dem Spielbetrieb rausholt. Ich bin leer, ich kann nicht mehr, ich bin mental so ausgelaugt. Ich habe kaum noch Freude bei dem, was ich mache, ich funktioniere nur noch. Wir hatten in der Allianz Arena so ein riesen Highlight-Spiel mit Frankfurt. Es war für mich sehr monoton. Ja, okay, dann haben wir halt ein Spiel, was eigentlich ja nicht so sein sollte. Und als ich für mich diesen Satz ausgesprochen habe, ich möchte bitte aus allem mal rausgeholt werden, war das ein ganz großes Alarmsignal für mich, wo ich dann tatsächlich das erste Mal nach psychologischer Hilfe gesucht habe. Was macht man da? Man gibt im Internet ein, psychologische Hilfe Frankfurt. Völlig überfordert. Mhm. Wer ist jetzt die richtige Person für mich? Wer hilft mir? Wer versteht mich? Ja, dann habe ich da ein bisschen mir die Rezension angeguckt, jemanden angeschrieben und musste erstmal schreiben, was überhaupt mein Problem ist. Okay, ich schreibe fremden Leuten, was ist jetzt in meinem Kopf los?
Ja.
Und ja, habe das dann gemacht und habe dann für mich gemerkt, wie gut mir das tat. Mit jemand Fremden darüber zu sprechen, habe ich ja gar nicht, aber nur aufzuschreiben. Hätte dann ein Erstgespräch gehabt, war aber dann auf Island mit der Nationalmannschaft, hätte nochmal ein Erstgespräch gehabt. Ja, und tatsächlich habe ich das jetzt alles so ein bisschen von mir weggeschoben, weil es mir dann zwischenzeitlich wieder gut ging. brauche ich ja jetzt theoretisch nicht mehr, was aber völliger Quatsch ist. Das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, da läuft gerade gewaltig was schief, weil als kleines Mädchen war das Größte, was du immer wolltest, Fußball spielen. Das hat dir die größte Freude ins Gesicht gezaubert. Du bist in einem Alter, wo du nicht mehr so lange spielst und ich möchte die letzten Jahre einfach nur noch genießen. Auf hohem Niveau genießen und nicht mich mental und psychisch durch den Sport krank machen lassen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, jetzt hole ich mir mal Hilfe. Wir arbeiten noch dran, es ist noch nicht, ne, hatte noch kein Erstgespräch, aber die Tatsache, das für sich selber mal einzugestehen, das war schon viel wert.
Ja, Glückwunsch zum ersten Schritt. Also und auch dann gleich mit einem positiven Gefühl verbunden, dass du gemerkt hast, allein das es niederzuschreiben war schon mal so, oh ja, tut gut. So, das ist ein guter Vorbote, ja, dass sich das voraussichtlich auch so fortsetzen wird, denke ich mal.
Ja. Ja, ich habe deswegen so weit ausgeholt, weil es ja nichts ist, was von heute auf morgen kommt. Das ist ja etwas, was mich schon die letzten 2 Jahre begleitet. Und dann, ja, die ganzen Umstände, die wieder dazugekommen sind, ein Tag Pause, Reha, ja, es war zu viel. Und ja, deswegen habe ich so ein bisschen ausgeholt, um das zu erklären, wieso. Ja. Also mein Wasserglas war voll, da ging gar nichts mehr bei mir. Und dann habe ich gemerkt, es leert sich. Nachdem ich mal mit jemand Neutralem geschrieben habe.
Ja, ich glaube, wenn man nicht halt jetzt direkt durch ein Umfeld oder so sowieso schon 1:1 in Berührung kommt mit der Thematik, dann muss das Glas wahrscheinlich meistens erstmal richtig voll sein, dass man an den Punkt kommt, dass man einen Schritt geht und sich Hilfe sucht. Also, und das ist ja auch nochmal eine Hürde durchaus, ne? Also, wie du schon sagst, man googelt dann und wo finde ich überhaupt jemanden? Also, es gibt mittlerweile ganz gute Anlaufstellen. Es gibt Webseiten, wo man nach Postleitzahl suchen kann, wie es in der Umgebung gibt und wer kassenärztlich arbeitet, wer nur privat arbeitet, welche Therapeuten und Therapeutinnen. Also da gibt es ganz gute Anlaufstellen und so. Aber klar, es ist erstmal, man muss sich ganz schön informieren und auch dafür braucht man dann halt die Kraft und die Energie. Ne? Also das ist dann auch nicht jeder Person in der Situation gegeben, diese Kraft aufbringen zu können. Also das hören wir auch oft, dass da Menschen sagen, da hätte es mir sehr geholfen, wenn ich nochmal eine Freundin oder einen Freund an der Seite habe, die sagt, so komm, wir setzen uns gemeinsam an den Rechner und wir suchen mal zusammen oder ich unterstütze dich darin. So.
Das ist ja auch gar nichts Schlimmes.
Nee, überhaupt nicht. Genau, also, darum geht es ja auch, weshalb wir hier die Gespräche führen, um halt zu zeigen, so es ist nichts Schlimmes, sondern es ist was Gutes. Also so, ich gehe mit allen möglichen Leiden, gehe ich irgendwo hin zu Leuten, die sich damit auskennen. Also wenn es was Körperliches ist, sowieso mit meinem kaputten Küchenradio gehe ich auch zu jemandem, der sich damit auskennt. Das schiebe ich wiederum seit Wochen vor mir her übrigens. Aber und so sollte es natürlich bei allen Zuständen sein, dass man einfach sagt, so hey, ich kann das nur bedingt aus mir selber herausholen. Und es gibt Leute, die haben sich da bei weitem mehr mit beschäftigt. So, da hole ich mir jetzt mal einen guten Ratschlag.
Ja, es hat immer dieses Funktionieren, das funktioniert irgendwann nicht.
Ja, deswegen war es für mich natürlich auch interessant, das mal von dir zu hören, weil klar, also als Profisportlerin, das ist natürlich auch verbunden mit Leistung zeigen, nochmal mehr mit Disziplin und mit Ehrgeiz und mit all diesen Dingen. Und da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass wenn man in diesen Strukturen aufgewachsen ist und funktioniert, dass es da vielleicht noch schwerer ist, so einen Schritt zu gehen und zu sagen, so, ja. Nee, hier ist jetzt mal meine Expertise am Ende, da brauche ich jetzt mal irgendwie jemand anderen.
Ja, und alles hat ja, wie gesagt, auch in der Öffentlichkeit irgendwie stattgefunden. Die Trennung, meine schlechteren Phasen im Verein, die WM, die EM. Leute bewerten und beurteilen ja immer ganz schnell und ganz leicht. Also die sehen ja ganz oft gar nicht, was dahinter überhaupt steckt. Und zeigen dann mit dem Finger auf andere oder beurteilen, was ja auch immer was ich ganz schwierig finde, wenn man Menschen einfach immer nur sehr schnell beurteilt. Aber ja, ich hatte eine Trennung, in der es mir nicht gut ging, hatte aber gar keine Zeit zu trauern, weil ich ja wieder funktionieren musste für den Sport. So, andere nehmen sich dann vielleicht Urlaub und ziehen sich die Decke über den Kopf oder verreisen. In meinem Fall war das dann so, unabhängig von der Trennung, was dann auch noch sportlich dazu kam, ja, du musst funktionieren. Klar kann man sprechen und es gibt dann auch Trainer, Trainerinnen, die einen dann mal hier und da mal rausnehmen. Aber letztendlich ist es ja mein Job. Ich werde dafür bezahlt und ich muss es ja machen. Und das ist dann echt schwierig, immer zu funktionieren. Irgendwann sagt die Birne einfach mal mehr, mal weniger. Aber irgendwann sagt man, ich bin echt erschöpft von allem.
Ja, das ist ja oft so, dass gerade wenn dann halt eben mehrere Faktoren zusammenkommen, ne, also mehrere parallele Ereignisse oder Zustände, man sagt, okay, jetzt ist es einfach auch nicht mehr handelbar für mich alleine. Voll schön, dass du das teilst, dass du das so offen erzählst. Also ja, darum geht es uns natürlich sehr. Ne? Also zu zeigen, hey, niemand da draußen ist mit dieser Thematik alleine und das ist eben auch ein Thema, was uns oft begegnet, dass Menschen sagen, oh, ich dachte monatelang, nur mir geht's so. Cool. Aber da kann man voneinander profitieren, von Erfahrungen anderer Leute. Auf jeden Fall.
Ja, insofern, total.
Vielen, vielen Dank und dafür.
Gerne. Also hättest du mit mir vor 2 Jahren das Gespräch geführt, hätte ich nicht so viel geplaudert. Es ist ein Prozess gewesen.
Ja, hat sich... Weiß ich nicht, wie das bei dir ist, aber hat sich natürlich auch in der Gesellschaft ein bisschen was getan in Bezug auf das Thema mentale Gesundheit. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir ein Faktor ist, dass du sagst, so, oh, ich erlebe da draußen Menschen, die da offener mit umgehen, die offener drüber sprechen und das inspiriert einen selber dann auch, das zu tun. Oder ob das jetzt einfach für dich ein innerer Prozess war, das ist ja ganz unterschiedlich. Wie war es bei dir?
Sowohl als auch, also... Erstmal bin ich grundsätzlich, glaube ich, auch nicht der Typ, der gerne guckt, was andere machen. Aber ja, es hat sich verändert, zum Glück, dass man über bestimmte Themen mehr sprechen kann und auch muss. Aber in dem Fall war es wirklich so, seitdem ich selbst sehr zu mir gestanden habe, mit der ganzen Resonanz, die es dann gab, ist es einfach so, dass ich sehr mit mir im Reinen bin. So, ich sag das, was ich fühle, ich sag das, was ich denke, ich zeige, wen ich liebe. Und das ist einfach so ein Gesamtkonstrukt, was mich sehr sicher macht, noch sicherer, als ich es vorher war, weil ich immer ein sehr sicherer Mensch war. Aber so diese letzten paar Prozent, nee, das bin ich wirklich. Und ich schäme mich nicht, darüber zu sprechen. Ich hätte früher gesagt, das ist schwach, darüber zu sprechen. Aber das ist völliger Quatsch. Wirklich völliger Quatsch. Und ja, ich finde es schön, dass ich Leuten auch irgendwie damit helfen kann.
Hey, positiver kann es kaum enden. Man selber sein dürfen, zeigen können, wen man liebt und über das reden können, worüber man gerne reden möchte. Voll, voll gut. Um noch einen draufzusetzen.
Oh.
Sarah, wir würden unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch einen Song mit auf den Weg geben. Ein Lied, was dir etwas bedeutet, wo du sagst, ja, das ist irgendwie, der ist eine Hilfe.
Die Hilfe würde ich nicht sagen, aber ich finde von Mary You Let Me Love You ganz gut, ist ja so ein alter Schinken. Man kann Herzschmerz haben, man kann aber auch dazu tanzen, es macht immer gute Laune, egal wann dieser Song in der Kabine läuft, ob jüngere, ältere Spielerinnen, man trennert den mit. Als man jünger war, hatte man Liebeskummer zu dem Song. Jetzt sagt man, boah, jetzt tanze ich dazu. So, das ist ein Song, der immer bei mir auch in der Playlist ist. Da gibt es noch ganz viele andere. Aber der kommt immer gut. Also der macht mir auch gute Laune, obwohl da über Herzschmerz gesprochen wird. So, komm, lass mich die eine Person für dich sein. So, ich bin die Richtige.
Ja, braucht man manchmal, oder?
Ja, deswegen, das ist schon, ja, alle singen mit und das ist immer schön.
Okay, voll gut. Kommt bei uns auf die Playlist, auf die Kopfsalat-Songs-Playlist bei Spotify. Ich packe auch noch einen drauf, nämlich Nina von Nina Chuba.
Ah ja, ja.
Der einfach, ja, so ein, da geht die Sonne auf, finde ich, und der hat tolle Textzeilen. Backe ziemlich große Brötchen, habe mich bisher nie verbrannt. In meinem Kopf ist alles möglich. Nina weiß, dass Nina kann.
Ja,
so, das ist so... Ja. Ich hab so Songs ganz gerne, die man manchmal auch vor wichtigen Gesprächen oder wenn man irgendwo ein Ereignis vor sich hat, wo man irgendwie nochmal die extra Portion Kraft braucht und dann so einen Song anmachen zu können in entsprechender Lautstärke und sich so ein bisschen Selbstbewusstsein reinballern zu lassen. Finde ich ganz gut.
Ja, das stimmt.
Das ist so ein Song für mich. Sarah, vielen, vielen Dank. dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir geplaudert hast. Dankeschön für deine Offenheit.
Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, abonniert ihn, empfehlt allen Menschen, die ihr kennt oder auch nicht kennt, davon. Ihr könnt auch fremde Menschen auf der Straße anquatschen und ihnen davon erzählen. Die freuen sich bestimmt auch. Ihr könnt kommentieren, folgt gerne auch unserem Instagram-Account Freunde fürs Leben. Schaut euch gerne unsere anderen Formate an. Die gibt es bei YouTube, Lautgedacht, Bar Talk, alles sehr interessant. Ihr könnt uns schreiben, entweder auf Insta oder unter kopfsalat@frnd.de. Und vor allem passt auf euch auf, passt auf euer Umfeld auf. Reden kann helfen, zuhören kann auch helfen. Und für alles Weitere gibt es Profis. Kontaktdaten findet ihr auch unter frnd.de. Und wir sagen jetzt eigentlich nur noch ein Wort.
Tschüss. Ich war zu schnell.
Ich fand super.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.